Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Dass der große Berlin-Hype seit ein paar Jahren, spätestens seit Corona, allerspätestens seit der Wahl von Kai Wegner zum regierenden Bürgermeister vorbei ist, dürfte sich herumgesprochen haben. Aber um ganz sicher zu gehen, kartet die Frankfurter Allgemeine Zeitung noch einmal nach und widmet den Großteil ihres feuilletonistischen Jahresrückblicks dem Berlin-Bashing. Man lebt in Berlin wie mit einer in die Jahre gekommenen Showgröße, weiß etwa Simon Strauß zu berichten. Die großen Auftritte, Skandale und Exzesse sind vorbei. Jetzt kommen die Einladungen zum Frühstücksfernsehen, um aufs Leben zurückzuschauen und mit brüchiger Stimme noch einmal den größten Hit anzustimmen. Jürgen Kaube wird ein paar Zeilen darunter ganz grundsätzlich. Deutschland hat keine Hauptstadt, lässt er barsch wissen, und führt dann in die feinen begrifflichen Unterschiede der Metropolologie ein. Es hat einen Regierungssitz, den haben alle Nationalstaaten. Eine Metropole, die das Zentrum des Landes bildet und auf das ganze Land ausstrahlt, hat Deutschland nicht. Wäre Berlin kein Regierungssitz, man könnte in der Stadt inzwischen nur noch die bevölkerungsreiche Version einer jeden Metropole erkennen. Autsch. Kira Kramer schließlich berichtet, immer noch in der FAZ, über das Berliner Clubsterben. Neben explodierenden Mieten und Energiekosten macht sie dafür nicht zuletzt die Exzessverdrossenheit der Generation Z oder Gen Z verantwortlich. Die Gen Z bleibt gerne zu Hause, meidet Stress, hat später Sex, trinkt weniger Alkohol. Nicht gerade das, was Menschen in Clubs suchen, also. Wenn ältere Generationen noch den Versuch starten wollen, die Jugend zu verderben, jetzt wäre der richtige Moment. Passend zu diesem Befund liefert Jens Balzer in der Zeit einen Nachruf auf den legendären Techno-Club Watergate, in dem gerade die allerletzte Party überhaupt steigt, bevor mit dem Jahresanfang am Spreeufer die Stille einkehrt. Über das große Clubsterben wurde auch schon geklagt, als das Watergate 2002 aufmachte, schreibt Balzer. Aber jetzt ist etwas anders. Jetzt hat man doch das Gefühl, dass sich in Berlin gerade etwas Grundlegendes ändert. Dass eine Ära, von deren Glanz die Stadt lange zehrte, nun endgültig vorüber ist. Um nun aber nicht ganz in Rückblicksdepressionen zu ersticken, zum Schluss noch etwas Erbauliches. In der Süddeutschen Zeitung legt Elias Hirschel zum Ende des großen Kafka-Jahres 32 Ideen zur effizienteren Verwertung eines toten Schriftstellers vor. Hier die ersten 8. Erstens, noch 3 weitere Kafka-Cafés. Zweitens, noch 5 weitere Kafka-Museen. Drittens, noch ein Kinofilm über Kafkas Liebesleben. Viertens, noch ein Doku-Film über Kafkas Fußpfleger. Fünftens, Franz Kafkas Zahnarzt bricht endlich sein Schweigen. Ja, ich habe Karies gesehen. Sechstens, zusätzlich zu dem Haus, in dem Kafka geboren wurde und dem Haus, in dem er gewohnt hat, zum Beispiel das Haus, in dem er auf einer Reise nach St. Pölten mal kurz übernachtet hat. Siebtens, das Haus, vor dem Kafka mal stehen geblieben ist, um sich die Schuhe zu binden. Achtens, die Biografie von der Frau, die im zweiten Stock des Hauses gewohnt hat, vor welchem Kafka einmal kurz stehen geblieben ist, um sich die Schuhe zu binden. Ich habe ihn nicht direkt gesehen, weil ich in dem Moment gerade unterm Bett gestaubsaugt habe, aber ich hätte es theoretisch sehen können, wenn ich rausgeschaut hätte. Ja, ja, hätte, hätte. Wie so vieles im vergangenen Jahr blieb auch diese Chance im Konjunktiv. Trotzdem immer schön weiter nach vorne schauen. Weitermachen, vorher sorgfältig die Schuhe binden und einen guten Rutsch.